Deutschlandfunk Kultur.
Girolamo Frescobaldi, ein Mann von größtem Talent und hohem Geist, der große Stolz seiner Geburtsstadt, lebt noch. Er zeichnete sich nicht nur in der Musik und in der Komposition aus, sondern erwarb sich auch einen Namen und einen guten Ruf als exzellenter Organist, sodass er heute zu den bedeutendsten und angesehensten Männern gehört. Bereits in seiner Jugend spielte er die schönsten Orgeln seiner Heimat und leistete Großartiges. Dann gelangte er nach Flandern, wo er viele Jahre lang seine Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Jetzt, auf der Höhe seines Könnens, lebt er als Organist von San Pietro in Rom und besitzt solche Fähigkeiten, dass man ihn gegenwärtig zu den ersten Organisten unserer Zeit zählen muss. Viele seiner Werke sind gedruckt worden. Manche in Flandern, einige in Mailand und andere in Rom. Ebenso sind viele Madrigale und unzählige geistliche Werke handschriftlich verbreitet worden.
Durchaus beeindruckend, wie treffsicher der Theologe und Franziskanerpater Agostino Superbi seinen Landsmann Girolamo Frescobaldi bereits 1620 in seinem Apparato degli Uomini Illustri della Città Ferrara beschreibt. Hier im oberitalienischen Ferrara also wird Frescobaldi 1583 geboren. Die Residenzstadt der Familie Este gilt als eines der führenden kulturellen Zentren der Renaissance. Am Hof von Alfonso II. D'Este arbeiten Künstler von Weltruf. So leitet Luzzasco Luzzaschi, Frescobaldis erster Lehrer, das legendäre Solistenensemble Concerto delle Donne. Torquato Tasso vollendet hier 1574 sein Epos La Gerusalemme Liberata und der in Ferrara geborene Giovanni Battista Guarini verfasst das Drama Il Pastor Fido. Literarische Meilensteine mit bedeutendem Einfluss auf die italienische Madrigaltradition. Auch der berühmt-berüchtigte Carlo Gesualdo da Venosa verbringt hier in Ferrara einige Jahre, nachdem er 1594 die Nichte des Herzogs, Leonora d'Este, geheiratet hatte. Die Herrschaft der Dynastie der Este geht allerdings jäh zu Ende, als Herzog Alfonso 1597 ohne Nachkommen stirbt. Papst Clemens VIII. Bekommt das nur als Lehen vergebene Herzogtum zurück und Ferrara wird nun Teil des Kirchenstaats. Welch politische Demütigung für eine der bedeutendsten und glanzvollsten Residenzstädte Italiens. Auch Frescobaldi spürt den politischen Wandel und so ergreift er die für ihn einmalige Gelegenheit. Als sein erster Förderer, der spätere Kardinal Guido Bentivoglio, 1607 zum päpstlichen Nuntius in Flandern ernannt wird, begleitet er ihn in dessen Gefolge nach Brüssel. Dort lernt er erstklassige Musiker wie den aus England emigrierten Peter Phillips kennen, der die vokale Expressivität italienischer Madrigale bereits in sogenannten Intervolierungen eindrucksvoll auf das Cembalo übertragen hatte. Obgleich sich Frescobaldi zunächst gerade in der Dissonanzbehandlung stilistisch an der neapolitanischen Schule, insbesondere an Giovanni de Mac und Giovanni Maria Trabacci orientiert, deren harmonisch reizvolle Durezze e Ligature er gerne aufgreift, sucht er doch vor allem in der kreativen Auseinandersetzung mit den Madrigalen seiner Zeitgenossen einen neuen musikalischen Ausdruck. Deshalb verwundert es nicht, dass er 1608 zunächst eine Madrigalsammlung veröffentlicht, die unter dem Titel Il primo libro dei Madrigali bei Pierre Falaise in Antwerpen gedruckt wird.
Thank you.
Nach einem knapp einjährigen Aufenthalt in Brüssel wird Frescobaldi 1608 in Rom zum Organisten der Capella Giulia berufen. Ein überaus prestigeträchtiges Amt, das er mit mehrjährigen Unterbrechungen bis zum Ende seines Lebens bekleiden wird. Wie sehr Frescobaldi dabei gerade als Cembalist und Organist immer wieder die Madrigalbücher Claudio Monteverdis reflektiert, beschreibt er anschaulich im Vorwort seiner ersten, 1615 in Rom veröffentlichten Toccatensammlung.
Erstens. Zuvörderst darf diese Art des Musizierens nicht dem regulären Taktschlag unterworfen sein, so wie wir es ja auch bei den modernen Madrigalen beobachten, welche, so schwierig sie sein mögen, dadurch gefügiger werden, dass man den Taktus bald langsam, bald schnell führt und manchmal gar in der Luft anhält, je nach ihren Affetti oder dem Sinn der Worte. Zweitens, bei den Toccaten ist es nicht nur mein Anliegen gewesen, sie reichlich mit den verschiedenartigen Passi und Affetti zu versehen, sondern dass solche Passi auch getrennt voneinander gespielt werden können, sodass der Spieler, ohne die Verpflichtung, eine Toccata vollständig auszuführen, sie beenden kann, wo immer es ihm beliebt. Dem guten Geschmack und dem feinen Urteil des Spielers bleibt die Frage der Tempoführung überlassen, worin ja der Geist und die Vervollkommnung dieser Art und Weise des Musizierens bestehen.
Wie ergiebig und nachhaltig sich diese sogenannten Avvertimenti als aufführungspraktische Hinweise erweisen, zeigt sich daran, dass Frescobaldi sie noch der 1637 erschienenen zweiten Auflage seines Secondo Libro di Toccate voranstellt. Auch beim Druck dieser zweiten Toccatensammlung entscheidet sich Frescobaldi für das teurere Kupferstichverfahren mit zwei Liniensystemen. Im Gegensatz zum heute üblichen Fünf-Liniensystem stehen hier im oberen System 6, im unteren System sogar 8 Linien zur Verfügung. Diese Notation überträgt schnelle und virtuose Läufe in gleichsam wellenförmige Kurven mit wechselnden Amplituden. So entsteht ein freischwingendes und oszillierendes Klangkontinuum, das in einer äußerst luxurierenden Notation seine grafische Entsprechung findet. Tatsächlich ergeben sich bei der Betrachtung solcher kalligraphischen Partituren nun ästhetische Parallelen zu den architektonischen Konzepten des schillernden Universalgenies Gian Lorenzo Bernini und seines gleichaltrigen Konkurrenten Francesco Borromini. Betrachtet man nämlich die Fassade von Borrominis ab 1634 erbauter Kirche San Carlo alle Quattro Fontane, erkennt man, wie diese durch ihre konvexen und konkaven Formelemente ebenfalls gleichsam in Schwingung gerät. Ebenso wie die Fassaden Borrominis im Auge des Betrachters ihre wellenförmige Dynamik gewinnen, erlangen Frescobaldis Toccaten durch die am Madrigalstil orientierten Passaggi und Affetti eine außerordentlich musikalische Lebendigkeit. Ähnliche Gestaltungsprinzipien lassen sich auch an der von Bernini entworfenen Kirche Sant'Andrea al Quirinale erkennen, indem Bernini hier den Kreis des Grundrisses in die Länge zieht und ihn gleichsam zu einem Oval deformiert, gerät das strenge Ebenmaß der Formen in Bewegung. In dieser neuen Formensprache der strukturellen Kontraste werden die Lebendigkeit, die Frescobaldi als Leggiadra bezeichnet, und das damit verbundene neuartige Raumgefühl noch zusätzlich von diversen Pilastern, Friesen und Gesimsen unterstützt, die dann in den Toccaten Frescobaldis den sogenannten Passaggi funktional entsprechen. So verblüffend diese ästhetischen Parallelen zwischen Borrominis Fassaden, Berninis Raumkonzepten und Frescobaldis Toccaten sein mögen, letztendlich sind sie in ihrer Summe immer Teil einer im Geiste der Gegenreformation multimedial gedachten Strategie, die den Menschen in seiner sinnlichen Wahrnehmung hörend und sehend überwältigen soll. Insofern ist Frescobaldis Musik überbordend, exzentrisch und barock, weil sie mit ihren Affetti höchst individuelle Gemütsregungen auslöst und die musikalische Welt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geradezu in Ekstase versetzt. Dabei begegnen uns solche sinnlichen Erregungspotenziale einer neuen barocken Poetik auch in den anderen Künsten. Berninis in weißen Carrara-Marmor gehauene, von Schmerzen verzückte heilige Teresa von Avila in der Cornaro-Kapelle von Santa Maria della Vittoria ist ein entsprechendes Beispiel für diesen affektiven, ja fast erotisierenden Bewusstseinszustand. So gelingt es Bernini in genialer Weise, den auratischen Zauber der Verzückung Teresas gerade in dem Moment einzufangen, als ein Engel das Herz der Heiligen mit dem Pfeil der göttlichen Liebe durchbohrt. Die theatralische Inszenierung dieses heiligen Wunders wird dabei unterstützt durch die an den Seitenwänden angebrachten Logen, von denen aus die Mitglieder der Familie Cornaro am wunderbaren göttlichen Geschehen staunend teilhaben. So scheint es, als setze auch Frescobaldi in seinen Toccaten die Bewegungsrichtung eines solchen Pfeils in virtuose musikalische Figuren um, so, als könne ihm durch die Art der Notation ebenfalls eine zusätzliche Dynamisierung des Raums gelingen. Es ist schade, dass sich in einer modernen Notenedition diese ästhetischen Kongruenzen zwischen Frescobaldis musikalischer Notation und den architektonischen Innovationen seiner römischen Zeitgenossen für uns nicht auf den ersten Blick erschließen. Ein Grund mehr übrigens, diese Musik vorzugsweise aus dem originalen Notendruck zu spielen, aus einem Partiturbild also, das auch für noch so spielfertige Finger unglaublich anspruchsvolle Läufe und Figuren als Herausforderungen bereithält. Verständlich wird dabei auch, dass Frescobaldi gegenüber Luigi Gallo, dem Widmungsträger seines zweiten Toccatenbuchs, gerade die musikalisch freie, am guten Geschmack orientierte Ausführung der Toccaten besonders hervorhebt.
Die Begabung, so wunderbar und mit solch außerordentlichem Geschmack das Cembalo zu spielen, wurde von allen wahrgenommen, welche die Ehre hatten, sie hören zu dürfen. Vor allem von Musikern, die die Anmut, Fingerfertigkeit, Tempomodulation und Leichtigkeit ihres Spiels nicht genug loben und bewundern können. Eigenschaften, die diese neue Manier benötigt.
Frescobaldi weiß, dass diese neue Manier dem Interpreten alles abverlangt. So fügt er am Ende der Toccata Nona aus dem zweiten Toccatenband einen Kommentar hinzu, den man als Hörer zunächst irgendwo zwischen Humor und Ironie verorten will, ehe man ihn dann als Spieler doch lieber als Ansporn auffasst.
Non senza fatica si giunge al fine. Nicht ohne Mühe erreicht man das Ende.
Thank you.
Frescobaldis Ruhm verbreitet sich schnell. 1628 gelingt es Ferdinando II. De' Medici, Girolamo Frescobaldi nach Florenz zu locken. Hier beim Großherzog erhält Frescobaldi die Möglichkeit, insbesondere die neuartige Seconda Pratica und ihre affektiv-dramatische Theatralik aus erster Hand zu studieren. Denn in Florenz hatte Giulio Caccini bereits den begleiteten Sologesang zur ausdrucksvollen und sprechenden Monodie im sogenannten Stile Rappresentativo entwickelt. Frescobaldis Eindrücke davon finden so ihren Niederschlag in den zwei 1630 in Florenz gedruckten Sammlungen der Arie Musicali. Sechs Jahre später, 1634, kehrt Frescobaldi schließlich zurück nach Rom. Unter dem Einfluss der Barberini avanciert die ewige Stadt nun endgültig zum Inbegriff des Barock. Während Maffeo Barberini als Papst Urban VIII. Die Bauprojekte Berninis finanziert, treten seine Neffen, die Kardinäle Francesco und Antonio Barberini, als Mäzene der Musik und der bildenden Kunst hervor. Antonio Barberini widmet Frescobaldi dann auch sein erfolgreichstes und einflussreichstes Werk. Die berühmten Fiori Musicali enthalten unter anderem drei Komplette, in Partitur notierte Orgelmessen und werden 1635 in Venedig im renommierten Verlagshaus von Alessandro Vincenti gedruckt. Tatsächlich erweist sich diese Sammlung für den Verlag als erfolgreiche Konjunkturhilfe nach einer verheerenden Epidemie. So hatten in Venedig als Folge der seit 1630 wütenden Pest über 50.000 Menschen ihr Leben verloren. Während die Venezianer nach der überstandenen Katastrophe beschließen, am Canal Grande die thronende Santa Maria della Salute als Votivkirche zu erbauen, wird zur selben Zeit in Rom das glänzendste Beispiel für den römischen Hochbarock, der von Carlo Maderna begonnene Palazzo Barberini, schließlich von Gian Lorenzo Bernini fertiggestellt. Dem Bauherrn Kardinal Francesco Barberini widmet Frescobaldi dann auch 1637 seine nochmals überarbeitete dritte Auflage des ersten Toccatenbuchs. Man kann nur darüber spekulieren, ob sich Frescobaldi und Bernini persönlich gekannt haben. Höchstwahrscheinlich. Denn auch eine von Bernini angefertigte Karikatur ähnelt dem bekannten, von Claude Milon gestochenen Porträt Frescobaldis beträchtlich. Ein Schnurrbart, ein kleiner Spitzbart, wallendes Haar und ein offener Kragen. Zugegeben, wir wissen nicht viel über Frescobaldi als Mensch, über seine Persönlichkeit, über seinen Charakter. Ist es Sprachwitz, Humor oder gar Spott, wenn er eine Epistelsonate statt Dopo Epistula lieber als Dopo Pistula bezeichnet? Äußerst selbstbewusst stellt er jedenfalls in seinen Fiori Musicali, dem letzten Ricercare der Missa della Madonna, eine Zeile aus einer Canzone Petrarcas als Motto voran.
Itendomi chi può, che mi tendio. Verstehe mich, wer kann. Ich jedenfalls verstehe mich.
Dann erfolgt als Anweisung folgendes Rätsel.
Con obbligo di cantare la quinta parte, senza toccarla. Die fünfte Stimme soll gesungen und nicht gespielt werden.
Ein Rätsel deshalb, weil die Einsätze der fünften Stimme in der Partitur nicht markiert sind und es dem Interpreten auferlegt wird, eben diese zu finden. Girolamo Frescobaldi stirbt am 1. März 1643 in Rom. Generationen von Musikern und Organisten werden sich immer wieder in allen Epochen begeistern für Frescobaldis Musik, vor allem aber für die Fiori Musicali. Johann Jakob Froberger und Jean Langlais genauso wie Johann Sebastian Bach und George Ligeti. Und nur nebenbei. Auch der erst kürzlich verstorbene Ennio Morricone hat sowohl als Filmkomponist als auch als Vertreter der italienischen Avantgarde um Luciano Berio und Luigi Nono insbesondere Frescobaldis Ricerca Cromatico aus den Fiori Musicali häufig und gerne als bekenntnishaften Ausdruck seiner römischen Identität aufgegriffen. Als ein glühender Verehrer Frescobaldis erweist sich aber bereits im 17. Jahrhundert der als Vizekapellmeister im Dom zu Messina amtierende Bernardo Sturacce. 1664 veröffentlicht er in Venedig seine Selva di varie Compositioni d'inta volatura per Cimbalo et Organo, eine Sammlung, in der als großartiges Beispiel einer Referenz an Frescobaldi ein hochkomplexes Ricercar herausragt, das drei Themen kontrapunktisch höchst kunstvoll miteinander verbindet. Sturacce übernimmt das Soggetto des Ricercar aus Frescobaldis Messa della Madonna, um es dann am Ende neben einem chromatischen Thema in eine Art Trippelfuge zu überführen. Große Kunst.